werden wir nicht wieder das letzte Wort sprechen, aber mir hat auch sehr gut gefallen, was Bruder Pflaumen gesagt hat. Es wird sich mit Sicherheit alles wörtlich erfüllen, aber es werden sich nicht alle unsere Systeme erfüllen. Und trotzdem kommen wir manchmal nicht umhin, ein bisschen systematisch, strukturierend mögliche Zusammenhänge darzustellen. Und darum geht es bei der ersten Frage, die an mein Referat gestellt wurde: Können Sie die Endzeit grob skizzieren? Und das will ich kurz versuchen zu tun, mithilfe dieser Skizze. Und wer eine, also wie gesagt, das ist kein Fahrplan, aber eine grobe Einteilung. Und ich finde immer noch die beste Kurzdarstellung dieser Zusammenhänge, wenn Sie sich einfach mal in einigen wenigen tätischen Sätzen mit den entsprechenden dazugehörenden Bibelstellen einen Überblick verschaffen wollen, und das haben viele zur Hand, ist einfach die MacArthur Studienbibel. Da finden Sie im Anhang auf Seite 2156 und 57 die Grundlinien dargestellt und zusammengefasst und mit den entsprechenden Bibelstellen versehen. Das empfehle ich zur Lektüre. Dennoch ein paar wenige Anmerkungen dazu. Wir gehen davon aus, dass diese Trübsalzeit, von der Bruder Pflaumen jetzt gesprochen hat und über die auch Joel geschrieben hat, dass diese Trübsalzeit 7 Jahre dauert. Diese Zeit wird uns in der Offenbarung genannt. Und am Ende dieser Trübsalzeit wird Jesus in Macht und Herrlichkeit sichtbar wiederkommen. Ich hoffe, dass die auch hinten verstehen, wenn ich so in das Mikro spreche. Wird Jesus in Macht und Herrlichkeit sichtbar wiederkommen? Das ist die sichtbare Wiederkunft des Herrn. Und was wir jetzt gehört haben und was auch morgen uns noch beschäftigen wird in Kapitel 3, befindet sich an dieser Schaltstelle. An dieser Schaltstelle am Ende der Trübsalzeit, wenn das Volk Israel gewissermaßen mit dem Rücken zur Wand steht, dieser Invasion sich gegenüber sieht und Christus dann als der Retter in Macht und Herrlichkeit wiederkommen wird, um dann sein 1000-jähriges Reich aufzurichten. Also TJR bedeutet 1000-jähriges Reich. Und in dieser Zeit ist, wie die Heilige Schrift sagt, der Teufel gebunden. Und dann wird er ein letztes Mal gewissermaßen losgelassen, um dann endgültig geschlagen und gebunden zu werden. Und dann kommt es zur Neuschaffung des neuen Himmels und der neuen Erde. Aber auch da wird es diesen zweifachen Ausgang geben. Es ist also nicht so, dass dann plötzlich alles eins ist, sondern es gibt ewige Rettung und ewige Verlorenheit. Die spannende Frage ist nun aber, die ist auch nicht so entscheidend: Wann wird das geschehen, was das Neue Testament als die Entrückung der Gemeinde bezeichnet, mit der gewissermaßen die Wiederkunft Christi beginnt, wenn er in den Wolken des Himmels kommt, um seine Gemeinde zu entrücken? Und da gibt es auch unter Leuten, die sich sonst ziemlich einig sind, unterschiedliche Ansätze. Einiges spricht dafür, dass die Entrückung unmittelbar vor der großen Trübsalzeit kommt. Es kann auch sein, dass die Entrückung aus der Trübsalzeit heraus erfolgt. Jedenfalls, das ist nicht so sehr entscheidend. Es kommt dann nach dieser Trübsal, da gibt es, kann man für das eine und das andere Argumente finden, das werden wir aber auch hier nicht abschließend lösen. Und dann kommt es zum Lohngericht der Christen, also wo auch unser Leben noch einmal gewissermaßen einer letzten Prüfung durch den Herrn unterzogen wird und die entrückte Gemeinde dann mit dem Herrn bei seiner sichtbaren Wiederkunft auf der Erde wieder erscheinen wird. Das ist grob das Szenario. Und wie gesagt, da sollte man, ich kann mich dem hundertprozentig anschließen, was Johannes Pflaumen vorhin gesagt hat. Wir sollen nicht mehr wissen wollen, als wir wissen können. Es gibt eine bestimmte Grobskizze, die man meines Erachtens ziemlich klar, wenn man die Texte wörtlich ernst nimmt, aufstellen kann. Aber es gibt sozusagen die eine oder die andere Frage, wo man sagt, kann es hier oder da Überschneidungen geben. Aber wichtig ist für uns, dass das, was Joel verhandelt in Kapitel 2 und auch in Kapitel 3, das gilt auch morgen für die Predigt, dass sich das an dieser Stelle befindet. Hierher gehört auch etwa Römer 11, Vers 26, wenn Paulus sagt, dass ganz Israel gerettet werden wird. Das ist die Situation. Davon spricht Zacharja 12, Vers 10, wenn wir auch morgen sehen, wenn er sagt, dass das durch den Geist gewirkt, den Israel den erkennen wird, den sie erstochen haben, den sie durchbohrt haben. So, jetzt keine Einzelheiten bitte dazu. Ich bitte jetzt Bruder Pflaum auf die nächste Frage anzuwenden. Wir dürfen uns jetzt nicht in zu viel Spezialitäten da ergehen. Bitte.
Muss ich Ihnen doch noch was zu der Entrückungsfrage sagen? Zwei Brüder haben sich gestritten, wann die Entrückung ist. Und der Ton wurde immer lauter und das Gesicht immer farbiger. Und die Muskeln immer angespannter und die Schweißtropfen immer größer. Und zum Schluss hat der eine zum anderen gesagt, und wenn wir dem Herrn entgegenfliegen, dann wirst du sehen, dass ich recht gehabt habe. Das war dann das Ende von der Diskussion. Aber viel besser war die Antwort von George Peters, den ich noch gekannt habe. Missiologe aus der USA, ganz feiner Mann. Und er hat sich auch zu der Frage geäußert, was er meint. Und dann ging die Diskussion los und dann sagte er am Ende, euch geschehe nach eurem Glauben. Und damit war sie abgeschlossen. Ja, das war immer...
Also jeder wird gemäß seiner Theologie entwickelt. Ja,
genau.
Aber das ist gerecht.
Deswegen glaube ich auch an die Vorentwicklung.
Ja, nee, dass wir in diesen Fragen uns nicht in falscher Weise verbeißen. Viel wichtiger ist, dass wir auf den Herrn warten. Und ihm entgegengehen und alles andere seine Sache. Eine zweite Frage, der Unterschied, wir haben jetzt vom Tag des Herrn gesprochen, was ist der Tag des Herrn? Und in der Bibel haben wir auch den Tag Jesu Christi. Ist das das Gleiche oder ist das ein Unterschied? Wir haben Hinweise darauf, dass das ein Unterschied wohl gemeint ist. Ich bleibe vorsichtig, ich sage Ihnen auch noch warum, aber ich möchte Ihnen zwei Stellen lesen. 1. Korinther 1, Vers 8, der euch auch befestigen wird bis ans Ende, sodass ihr untadelig seid an dem Tag unseres Herrn Jesus Christus. Und von dem, was Paulus hier sagt, in Kapitel 1, was er nach sagt, in Kapitel 3, geht es wohl um den Tag der Entrückung der Gemeinde Jesu und damit verbunden, wenn wir vor dem Richterstuhl Christi stehen. Und bei dem Richterstuhl Christi, ganz unabhängig davon, wann die Entrückung ist, bei dem Richterstuhl Christi geht es nie um die Frage gerettet oder verloren. Dort sind nur die geretteten Kinder Gottes. Und der Herr wird einmal unser Leben in der Nachfolge beurteilen. Die zweiten Stellen zum Tag Jesu Christi in Philipper 1. Da haben wir zwei Stellen auf den Tag Jesu Christi. Philipper 1, Vers 6. Ich bin ebenso in guter Zuversicht, dass der, der ein gutes Werk in euch angefangen hat, es vollenden wird bis auf den Tag Jesu Christi. Da geht's wieder um die Vollendung der Gemeinde, wenn wir vor ihm stehen, Richterthron Christi. Vers 10, damit ihr prüft, worauf es ankommt und damit ihr lauter und unanstößig seid, denken wir ans Preisgericht, auf den Tag Christi. Auch da sehen wir, dass wohl der Tag Christi in erster Linie die Vollendung der Gemeinde meint, wenn wir vor den Richterstuhl Christi kommen. Im Gegensatz zum Tag des Herrn, der seinen ersten Abschluss findet in der Errettung Israels und seinen endgültigen Abschluss in der Neuschöpfung. So, jetzt haben wir aber eine Stelle in 2. Thessalonicher 2, Vers 2. Und da kommt es jetzt auf die Lesart an. Die Bibel, die von Nestle Alan Textstrang herkommen, übersetzen hier, dass er euch nicht schnell in eurem Sinn erschüttert, auch nicht erschrecken lässt, weder durch Geist noch durch Wort noch durch Brief, als sei sie von uns, als ob der Tag des Herrn da wäre. Und dann kommt ja der Abfall und das Auftreten des Antichristes. Also Tag des Herrn, geht es um die letzten Ereignisse. Textus Receptus übersetzt an dieser Stelle der andere Textstrang Tag Jesu Christi. Nun, wir wollen jetzt hier keinen Streit durchführen, welcher Textstrang richtig ist. Ich habe Stellen, die in beiden Texten, die man einfach so stehen lassen muss, in verschiedenen Stellen. Ich kann nicht sagen, das ist der richtige und das ist der falsche oder umgekehrt. Aber da sehen wir, da kommen wir plötzlich in einen Bereich hinein, in zwei Möglichkeiten. Und wir werden sehen, natürlich von dem, was ich Ihnen gesagt habe, liege ich näher hier dem Nestle-Aland-Text den Vorzug zu geben. Aber eben, jetzt kommen diese Dinge, Gottes Wort wird sich erfüllen, eine zweite Übersetzung ist möglich. Ob sich unsere Vorstellungen erfüllen, ist die andere Frage. Und deshalb, ich denke schon, von allen Stellen deuten in erster Linie auf den Richterthron Christi hin, auf die Vollendung der Gemeinde. Aber wie diese Stelle jetzt genau in 2. Thessalonicher 2 gemeint ist, das müssen wir dem Herrn überlassen. Und das werden wir dann auch einmal sehen. Ich hoffe, dass das eine Antwort war.
Nächste Frage. Also erstmal ist hier ein Wunsch gekommen, der Material betrifft, verbunden mit guten Wünschen. Herzlichen Dank für die guten Wünsche und wir werden uns bemühen, das mit dem Material gut zu lösen. Vielen Dank für diese Frage und auch alles, was dabei steht. Dann, bei der Gelegenheit, wo es schon um Material geht, darf ich das noch sagen. Es hat diesmal wegen einer Sache nicht geklappt, dass wir sofort die CDs mitgeben können. Das tut uns sehr leid, das wird auch beim nächsten Mal wieder anders sein, aber diesmal ist es leider nicht anders zu machen. Deswegen sehen wir uns aber in der Pflicht, denjenigen, die das bestellen, es kostenfrei zu schicken. Also Sie können sich in eine Liste eintragen, wenn Sie die CDs bestellen möchten, beziehungsweise Sie können das hier abgeben. Es ist da hinten sogar ein Bestellcoupon vorbereitet, wenn ich das recht sehe. Yes, genau. Kassetten-CD-Bestellung, vorletzte Seite hier. Sie können das gerne bestellen und wir werden das per Post nachsenden, aber da das unser logistischer Fehler war und nicht Ihrer, werden wir die Kosten dafür übernehmen. Also diejenigen, die es gerne zugeschickt bekommen möchten, es bitte uns entsprechend über diesen Coupon mitteilen. Und diejenigen, die es sowieso vom Internet her direkt downloaden, für die ist das ohnehin kein Problem. Wo wir schon beim Thema Internet sind, Sie können die Predigten, die bei uns am Sonntag jeweils gehalten werden, in der Regel ab 12.30 Uhr über www.beg-hannover.de zum Download zur Verfügung haben. Und da gehen Sie dann auf den Link Predigten und dann kommen Sie auf die entsprechende Seite. Also, gegen 12.30 Uhr, der Herr, der dafür verantwortlich ist, ist der Herr Lorenz, der sitzt ganz hinten rechts und der schuftet immer noch nach dem Gottesdienst, wenn alle anderen schon Kaffee trinken, damit es eine gute Aufnahme wird. Also, ganz herzlichen Dank dafür. Wenn ich auch mal eine schlechte Predigt halte, macht er trotzdem immer eine gute Aufnahme. Das ist sehr gut, dass man solche Leute hat. So, und einige andere Informationen, auch was Veranstaltungen angeht, die bekommen Sie über meine eigene Homepage, wolfgang-nestvogel.de. Herr Bollmeier versorgt die. Und wenn sie manchmal nicht ganz aktuell ist, dann liegt das nicht an Herrn Bollmeier, sondern daran, wie ich ihn mit Informationen versorge. Aber es besteht die Absicht, da auch immer noch aktueller zu werden. Zurzeit steht aber als oberste Meldung auf der Homepage die Bibeltagsmeldung. Also das passt. Auch darüber können Sie weitere Vorträge bekommen, Material von Aufsätzen und Informationen über die nächsten Vorträge, wo die jeweils stattfinden. So, das war jetzt der kleine Werbeblock. Es steht hier noch zur Verfügung, ganz vorne oder liegt zur Verfügung auf diesem Tisch, eine Anmeldeliste für eine Israel-Freizeit, die Bruder Plaum wann macht? Das steht drauf.
Nächstes Jahr macht's.
Februar macht's. Na, sehr genau weiß auch nicht. Also 26.02. bis 8.03. 26.02. bis 8.03. nächsten Jahres. Bis dahin wird Bruder Flaum auch den Termin kennen. Gut, jetzt die nächste Frage, die ich zu beantworten habe. Sind Gläubige, die sterben, direkt im Himmel? Dazu lässt sich Folgendes sagen. Die Bibel spricht davon, dass wenn wir sterben, dass wir gewissermaßen in die Gegenwart unseres Herrn hineinsterben. 2. Korinther 5, Vers 8, Philipper 1, 23, siehe auch Lukas 23, 43. Allerdings machen die biblischen Angaben auch was deutlich, dass wir den neuen Leib erst bekommen werden bei der Entrückung. Also wenn diese Darstellung so in etwa stimmt, dann heißt das, wir werden bei dem Herrn sein alle Zeit, direkt im Moment unseres Todes und werden den neuen Leib bekommen im Zusammenhang mit der Entrückung. Das ist nach meiner gegenwärtigen Erkenntnis die wahrscheinlichste Lösung. Es gibt auch einige, die lehren die sogenannte Ganztod-These, das heißt, dass wenn man stirbt, man dann nicht bei Bewusstsein ist und erst dann am Ende zum Herrn hin auferweckt wird. Die Indizien, die dafür sprechen, dass wir direkt gewissermaßen, ich sage es jetzt mal mit diesem Bild, in die Arme Christi hineinsterben, die schriftgemäßen Indizien sind meines Erachtens stärker. Gut, jetzt kommt noch eine Frage, 1. Timotheus 2 an Bruder Flaum, und dann habe ich noch einen letzten Punkt und dann sind wir durch.
Das ist noch kurz zur Ergänzung. In der Bibel steht nirgends, dass die Geschichte vom reichen Mann und armen Lazarus ein Gleichnis wäre.
Genau.
Das wird immer behauptet, sondern das ist so passiert. Und da ist ganz klar, er war sofort in Abrahams Schoß, der andere an einem Ort der Qualen. Und dann das Zweite, ganz unabhängig, wann die Entrückung ist, Offenbarung 6, die Seelen der Märtyrer, die vor dem Altar des Herrn sind und um Rache rufen, also sofort in der Gegenwart des Herrn. Das nur zu den Indizien. Eine Frage zu Joel 2, Vers 16. Wie können Säuglinge Buße tun? Dort heißt es ja, versammle das Volk, heilige eine Versammlung, bringe die Ältesten zusammen und so weiter. Dann geht es von den Säuglingen bis zu den Ältesten. Ich habe Ihnen das Beispiel von Ninive gebracht. Wir müssen das so verstehen, alle sollen mit hineingenommen werden. Hier heißt es versammelt. Also niemand soll ausgenommen sein. Aber es steht nicht da, dass die Säuglinge Buße tun. Das Volk muss Buße tun, aber sie soll allen mit hineingenommen werden. Niemand soll mit ausgelassen werden. Vom Ganzen versammelt sie steht da, dass alle mit einbezogen sind in das, was geschieht. Dann die zweite Frage noch in dem Zusammenhang, die gestellt wurde. Wenn Gott zuerst uns sucht, ist das ein Zeichen für die Erwählung? Wie passt das zu 1. Timotheus 2, Vers 4? Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Wir müssen unterscheiden zwischen dem Willen Gottes im Sinn einer Absichtserklärung Gottes und zwischen dem ausführenden Willen Gottes. Auch bei Hesekiel lesen wir, Gott will nicht, dass der Sünder stirbt, sondern dass er rettet zum Beispiel. Das ist eine Absichtserklärung Gottes. Das heißt aber nicht, dass alle Menschen gerettet werden oder bei Hesekiel, dass alle Sünder gerettet wurden. Das Gericht kam ja, vor dem er warnen sollte. Das müssen wir unterscheiden. Und deshalb ist das kein Widerspruch. Eine Absichtserklärung Gottes. Gott will, dass alle Menschen gerettet werden, aber das heißt nicht, dass alle Menschen errettet werden. Muss kein Widerspruch zu der Erwählung sein. Dass er Menschen sucht und errettet, eben seine Gnade dadurch deutlich wird. Und das müssen wir immer in der Bibel unterscheiden. Zu Mose hat er gesagt, ich will dich zu einem großen Volk machen und endgültig mit Israel Schluss machen. Und es war auch nicht jetzt, dass Gott es gemacht hätte, sondern hier war sogar eine Prüfung für Mose. Diese Absichtserklärung Gottes, ob es ihm um die eigene Ehre geht oder um die Ehre Gottes. Und dann hat Mose gesagt, nein, auf keinen Fall, sondern was ist dann mit deinem Namen und deiner Ehre? Das müssen wir immer unterscheiden, ob in der Bibel Absichtserklärungen Gottes sind oder ob es um den ausführenden Willen geht. Genauso so sehr hat Gott die Welt geliebt. Kann ich auch sagen, wenn Gott so sehr die Welt liebt, dann kann doch kein Mensch verloren gehen. Und trotzdem heißt es auf, dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Ich hoffe, dass das dann dort vielleicht nicht staunen muss.
Und dann kommt als Gegenfrage manchmal, ja, wenn Gott will, dass alle gerettet werden, dann könnte er doch alle erwählen. Warum hat er das nicht gemacht? Und darauf haben wir schlichtweg in der Bibel keine Antwort. Deswegen können wir diese Frage auch nicht beantworten. Aber die Bibel macht es sehr deutlich, dass diejenigen, die gerettet werden, ich sehe das genauso wie Bruder Flaum, gerettet werden aufgrund dessen, dass Gott sie vor Grundlegung der Welt erwählt hat. Und sie werden dann gerufen zur Bekehrung und sie müssen sich bekehren. Aber dass diejenigen, die verloren gehen, behaftet werden auf ihre Schuld. Und sozusagen das Verdienst für unsere Errettung liegt bei Gott. Die Schuld für unser Verlorengehen liegt bei uns selbst. Und das ist nicht mit unseren begrenzten Kategorien letztlich auszugleichen, aber das ist das, was uns die Bibel dazu offenbart. So, jetzt komme ich zu meiner fast letzten Frage. Wie passt es zusammen, dass Joel davon sagt, dass es sozusagen nach dem Tag des Herrn zu dem Ereignis kommt, von dem in der Apostelgeschichte 2 Petrus sagt, dass diese Prophezeiung damals erfüllt worden war? Also, Petrus zitiert, ich werde das morgen ausführlich in der Predigt morgen Vormittag erklären, Petrus zitiert Joel 3. Und die Frage ist, was meint Petrus an dieser Stelle? Meint Petrus, dass Joel 3 sich vollständig erfüllt hat zu Pfingsten? Und ich werde Ihnen morgen zeigen, dass er das nicht meint. Sondern Petrus meint, dass an Pfingsten eine Vorerfüllung von Joel 3 stattgefunden hat. Das ist ganz klar. Petrus sagt gewissermaßen, dazu passt, was Joel sagt. Und ich werde Ihnen morgen die Bezüge zwischen dem, was an Pfingsten geschehen ist, und dem, was in Joel 3 steht, zeigen. Aber ich werde Ihnen auch zeigen, was von dem, das in Joel 3 beschrieben wird, an Pfingsten noch nicht passiert ist. Also nochmal ganz deutlich, Apostelgeschichte 2 zitiert Joel 3, aber nicht in dem Sinne, dass an Pfingsten Joel 3 vollständig erfüllt wäre, sondern dass an Pfingsten es ein Teil dieser Erfüllungsgeschichte gibt, der deutlich wird, dass eine Art Vorerfüllung, eine Vorschattung dessen ist, was aber Joel in seiner vollständigen Offenbarung erst auf die Endzeit bezogen hat. Aber dazu morgen mehr, und auch über die Frage, was das danach in Kapitel 3, Vers 1 bedeutet. Das werden wir morgen uns etwas ausführlicher anschauen. So, dann noch eine Frage, die mir kurzfristig auf den Tisch gegeben wurde. Was ist der Malachi-Kreis? Der Malachi-Kreis ist ein Zusammenschluss von Brüdern, die an verschiedenen Stellen im Reich Gottes Dienst tun und die sich nicht in einer großen Organisation, sondern in einer brüderlichen Verbindung zusammengetan haben, um sich gegenseitig auszutauschen, zu beraten und miteinander Veranstaltungen durchzuführen, wie die Malachi-Konferenzen und die Malachi-Tage. Also Bruder Flaum gehört dazu, Ulis Kambrax gehört dazu, Martin Fedder gehört dazu, Wolfgang Bühne gehört dazu, ich bin dabei und noch einige andere. Und in dem Zusammenhang kann ich darauf hinweisen, dass der nächste Malachi-Tag, weil das gefragt wurde, nicht am Himmelfahrtstag sein wird, wie sonst oft, sondern am 26.11., am 26. November in der großen Sporthalle der Georg-Müller-Schule in Bielefeld. Also das ist am 26.11., da wird auch Wolfgang Bühne da sein, ich werde da sein und wer noch? Das finden Sie alles hier auf diesem Prospekt, Siegfried Weber und Martin Fedder. Also, und dann noch ein Hinweis, zu dem Sie unsere Gemeinde sehr herzlich einlädt. Wir feiern in diesem Jahr unser 10-jähriges Bestehen. Es ist uns selber gar nicht so bewusst geworden. Irgendwann sagt man, Menschenskinder, wir haben ja 10-jähriges in diesem Jahr. Und das Jubiläum soll gefeiert werden am Pfingstsonntag. Also wer gerne dabei sein möchte bei dem Gottesdienst, und anschließend wird es sicherlich auch was Gutes zu essen geben. Und einer unserer Mitarbeiter, der von Anfang an dabei war, wird dann nachmittags so einen kleinen Vortrag halten über die Geschichte, die 10-jährige Geschichte der Bekennenden Evangelischen Gemeinde Hannover. Bin ich schon ganz gespannt darauf. Und dazu sind Sie auch alle natürlich herzlich eingeladen, genauso wie zu jedem anderen Gottesdienst auch. Ich denke, eine Frage hat Bruder Flaum noch zu beantworten.
Eine Frage, die mir mündlich gestellt wurde. Ich möchte noch was zum Malachi-Kreis sagen. Das Schöne ist, wir sind auch Brüder, die in manchen Dingen unterschiedliche Erkenntnisse haben, uns aber im Anliegen einig sind, bis dahin, dass auch Brüder dazugehören dürfen, die für Hannover 96 sind. Schau eine Besonderheit am Malachi-Kreis. Genau. Ja, aber jetzt wurde mir noch vorher eine Frage gestellt. Und zwar, ich hoffe, dass ich sinngemäßig richtig wiedergeben kann, weil sie mir mündlich gestellt wurde, weil es schwierig ist zum Formulieren. Die Frage um die Zukunft Israels als Gottes auserwähltes Volk. Paulus schreibt ja, ein Jude ist nicht, wer äußerlich beschnitten ist, sondern am Herzen beschnitten ist. Der Herr Jesus sagt im Johannesevangelium, Abraham könnte sich aus den Steinen Kinder erwecken. Und dann sagt er ja, ihr habt nicht Abraham, sondern den Vater zum Teufel, wo sie sich auf Abraham berufen. Am Ende vom Galaterbrief, wo es um die Frage der Beschneidung geht, da sagt Paulus, es grüßt euch das Israel Gottes. Da geht es um die Gemeinde, die ihr meint, die Erretteten. Wie passt das jetzt damit zusammen, dass Israel als Volk noch eine Zukunft hat? Da müssen wir jetzt zwei Dinge unterscheiden. Das erste, es ist richtig, dass Abraham nicht nur der Stammvater Israels ist, sondern der Vater aller Gläubigen. Römer 4, warum? Abraham wurde aus den Heiden erwählt. Genauso wie wir aus den Heiden errettet werden. Das ist das Erste, als Abraham wurde aus den Heiden erwählt. Und deshalb gehören zum Samen Abrahams auch die Gläubigen. Jetzt kommt das Zweite, diese Stellen. Ihr habt den Teufel zum Vater, zum Beispiel, wo der Herr Jesus das ganz hart sagt in der Auseinandersetzung damals. Oder Paulus sagt, wer nicht am Herz beschnitten ist, der ist kein Israelit oder kein Jude. Hier geht es um die Errettung. Also errettet wird niemand, weil er zum Volk Israel gehört. Sondern errettet wird jeder Mensch nur durch die Wiedergeburt, durch die Errettung. Das müssen wir unterscheiden können. Und deshalb, Israel bleibt nach wie vor Gottes auserwähltes Volk. Das heißt aber nicht, dass ein Jude gerettet ist automatisch. Und in Römer 9 bis 11 macht Paulus deutlich, dass es innerhalb vom Volk zu jeder Zeit einen treuen Rest gab, der errettet war. Auch schon im Alten Testament war nicht jeder Jude errettet. In Hebräer 3 und 4, da lesen wir von der Wüstengeneration, die nicht geglaubt hat, weil sie es nicht mit dem Glauben verband, das Wort, das sie gehört hat. Paulus spricht von dem treuen Rest zur Zeit Elias, von den 7000, die ihre Knie nicht gebeugt haben vor Baal. Und es geht durch das ganze Alte Testament, diesen treuen Rest, den Gott innerhalb seinem Volk gehabt hat. Heute haben wir den treuen Rest Israels, wenn wir jetzt Römer 9 bis 11 nehmen, in den Juden, die zum Glauben an Jesus Christus kommen, als ihren Retter. Und jetzt kommt die Frage und die Auflösung, ich weiß nicht, ob ich heute Abend noch mal drauf komme. Paulus sagt, es wird nur ein Rest errettet und dann sagt er, es wird ganz Israel errettet. Wie passt das zusammen? Wenn der Herr Jesus wiederkommt, wird jeder lebende Jude errettet. Das lesen wir, die Volksbekehrung Israel. Geschichtlich gesehen ist das der Rest Israels. Vom Ereignis aus gesehen ist es ganz Israel. Jeder Jude, der da noch am Leben ist. Aber ein Jude, der vorher ohne Christus stirbt, ist deshalb nicht gerettet. Und trotzdem ist Israel Gottes auserwähltes Volk. Wir kommen heute Abend drauf in Joel 4 an, dass er seine Verheißungen und seine Ehre gebunden hat. Und in der Stellung der Völker zu Israels, auch wenn Israel noch so gottlos ist, in der Stellung der Völker zu Israels zeigt sich deshalb immer ihre Stellung gegenüber dem lebendigen Gott. Das ist der Grund, warum das Volk und das Land eine Zukunft hat und eben nicht ein Volk ist wie jedes andere auch. Auch wenn ein Jude dadurch nicht automatisch gerettet ist. Sondern das sind die beiden Linien. Also am Herzen beschnitten, da ging es ganz klar, oder ihr habt nicht Abraham zum Vater, da ging es um die Errettung. Weil sie wollten es ja als Beleg nehmen, wir sind die Erretteten, wir haben's. Und genau das zerstört der Herr Jesus und zerstört der Paulus. Aber das heißt nicht, dass Israel als Volk deshalb aufgelöst wäre, als auserwähltes Volk. Und das müssen wir voneinander unterscheiden. Auch interessant in dem Zusammenhang, ein ganz starkes Argument. In den Propheten, wenn es um die zukünftige Errettung Israels geht, ist immer die Doppelformulierung von Jakob und Israel die Rede. Und das Wort Jakob wird niemals für die Gemeinde Jesu gebraucht. Das ist ein ganz wichtiges Argument. Aber zukünftige Errettung Israels, beispielsweise Jesaja 43, andere Kapitel, geht es immer um Jakob und Israel. Und da wird ganz deutlich, da ist das Volk mit gemeint, das Bundesvolk Gottes vom alten Bund her. Ich weiß nicht, ob das eine ausreichende Antwort war, aber so würde ich das erklären.
Ja, ich würde jedes Wort unterschreiben von dem, was Bruder Pflaum gesagt hat. Und ich nur noch einmal vielleicht als Skizze das wiederholen. Also wir haben... zur Zeit, da brauchen Sie gar nicht zu lachen, ja. Das haben wir, also das ist die Gemeinde Jesu Christi, das Grüne. Und das Rote ist das jüdische Volk. Und es gibt eine Schnittmenge. Und diese Schnittmenge, das ist der gegenwärtige Rest. Das sind diejenigen, die durch den Glauben an Jesus zur Gemeinde gehören und die auch zum jüdischen Volk gehören. Und wenn der Herr Jesus Christus wiederkommt, dann wird das Ganze, dann nehmen die Israel und Zacharia sagt ja, dass das ein dritter Teil ist, gewissermaßen. Das ist also die zwei anderen Drittel sterben in diesen Zusammenhängen und ein Drittel bleibt dann bestehen. Das ist dann der dann lebende Rest und der wird dann sich zu Jesus bekehren und der wird dann ganz. Das ist dann alles Israel, was dann noch lebt und das wird dann alles sich zu Jesus bekehren und zu ihm gehören. So. Denken wir, dass damit zunächst mal alle Fragen beantwortet sind. Wir werden heute Abend wird Bruder Pflaum noch mal an einer Stelle in Kapitel 4 darauf kommen Und morgen werden wir in Joel 3 dazu auch noch einiges sehen und hoffentlich deutlich machen können. Jetzt möchte ich Bruder Flaum bitten, zum Abendessen mit uns zu beten. Sie alle möchte ich ermutigen, weitere Fragen da reinzuwerfen. Morgen gibt es ja nochmal eine große Aussprachrunde nach dem Gottesdienst. Halbe Stunde Kaffeepause und dann die große Aussprachrunde zum Schluss. Und da können Sie gerne weitere Fragen hinzufügen und auch zu den Themen, die heute schon mal angesprochen worden sind. Und Sie können uns auch gerne zwischendurch natürlich ansprechen und den Dingen weiter nachgehen. Dann bin ich noch gebeten worden, den Mitarbeitern in der Küche darauf hinzuweisen, es gibt also nicht nur oben die Möglichkeit zu essen, sondern es gibt ja auch den Seminarraum, in dem man essen darf. Und nun kommt etwas ganz Kompliziertes, viel komplizierter als die Sache mit der Entrückung und der Wiederkunft. Nämlich, wir sind gebeten, wenn wir in diesem Seminarraum uns das Essen holen, rechts, dass ich jetzt nicht verwechsle, rechts reinzugehen und links wieder rauszugehen. War das richtig? Gut, also ich kriege das okay. Also, bitteschön, wenn Sie sich das Essen dort holen, rechts rein und links wieder raus. Sie sehen das schon. Und wehe, andersrum, wenn Sie andersrum gehen, müssen Sie Ihren Teller wieder abgeben. So, jetzt bitte ich Bruder Flaum noch zum Abendessen mit uns zu beten.
Dann beten wir noch. Herr Jesus, hab Dank für dein Wort, dass die wahre Speise für unser Leben ist, für den inneren Mensch. Aber wir wollen dir danken, dass wir in einem Land leben, in dem wir wirklich in allem Überfluss haben, auch äußerlich. Dass es uns so unverdient immer noch gut geht. Und segnen setzt die guten Gaben aus deiner Hand und auch die Gemeinschaft miteinander. Amen.
Amen.
In der Schweiz heißt es ein Guten miteinander.